2006 war es nicht verpönt, schwarz-rot-goldene Fähnchen zu tragen. Das gibt's nicht mehr. Erstens war es im eigenen Land. Zweitens war das noch ein anderes Land. Also 2006 gab es keine Messerverbotszonen. 2006 mussten Weihnachtsmärkte, die auch noch so hießen, nicht mit großen Bollern geschützt werden. Deutschland war 2006 ein anderes Land. Es habe ich noch nie eine größere Enttäuschung erlebt als mit Friedrich Merz. Im Prinzip ist gerade jeder ein besserer Kanzler als Friedrich Merz. Die AfD galt lange als ein Sammelbecken von Protestwählern. Das ist vorbei. Das sind keine Protestwähler mehr. Das sind jetzt überzeugte Wähler und die sind es geworden, vor allem im Osten, weil die Leute mir in Leipzig hier sagen, Meldestellen hatten wir schon. Meinungsfreiheit einschränken hatten wir schon. Stasi nannte man das damals. Jetzt nennen wir Verfassungsschutz. Ich habe mir das Interview angehört. Da sind natürlich alle aufgeschreckt, weil plötzlich nicht dieser Diabolo Höcke erschien. Man kann dem anderen auch mal zuhören, ohne ihn zu unterbrechen. Pünktlichkeit war mal typisch deutsch. Verlässlichkeit war mal typisch deutsch. Können Sie heutzutage alles vergessen, weil viele Deutsche selber nicht mehr wissen, was ist denn nun wirklich typisch deutsch? Wenn einer einen Negerkuss bestellt, fällt neben dir ja gleich irgend so eine blau gefärbte Haartussi um, weil sie sich in der Depression befindet.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung, Waldemar Hartmann, Jahrgang 1948. Er ist eine der prägendsten Stimmen in Sachen Sportjournalismus in Deutschland. Der gebürtige Nürnberger moderierte für die ARD, Achtung, 8 Fußball-Weltmeisterschaften und 8 Fußball-Europameisterschaften, zudem 10 Olympische Spiele. Er wurde dabei zur Legende, nicht zuletzt durch das berühmte Interview mit Rudi Völler 2003, der ihm vorwarf, er sitze da ganz locker im Studio und hätte 3 Weizenbier getrunken. Paul Ahner machte ihn daraufhin zum Testimonial. Hartmann nannte dies später seine Rudi-Rente. Seit einigen Jahren ist Waldi, wie man ihn gemeinhin nennt, beim Online-Medium News aktiv, kommentiert dort die deutsche Politik. Heute ist er zu Gast bei uns bei der Weltwoche. Herr Hartmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt sprechen wir selbstverständlich gleich über die Fußball-Weltmeisterschaft, die startet heute. Wie würden Sie als jemand, der 8 Fußballweltmeisterschaften moderatorisch begleitet hat, wie würden Sie dem Zuschauer diese Fußball-WM in Amerika schmackhaft machen, anmoderieren, damit Stimmung, damit Freude aufkommt?
Also vorab, um nicht als Hochstapler aus diesem Gespräch herauszugehen, zuerst mal Grüezi auch in die Schweiz. Und es waren 8 Welt- und Europameisterschaften zusammen, weil sonst wäre ich ja schon älter als Johannes Heters und mein jetziges Alter ist ohnehin schon biblisch. So. Ja, die Weltmeisterschaft, wie so oft und vor allem in Deutschland, Deutschland sind ja Berufspessimisten, wird daran gemäkelt. Das war vor der WM in Katar so, das war vor der WM in Russland so. Und das ist jetzt wieder vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Und aufmerksame Zuschauer oder interessierte Menschen am Fußballgeschäft werden feststellen, dass Kanada im Prinzip als Ausrichtungsland in den Vorbereitungsberichten überhaupt nicht vorkommt. Es geht im Prinzip nur um die USA und um Trump und wie schlimm das ist, dass diese Weltmeisterschaft dort ist und plötzlich entdeckt man in den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland auch, in Mexiko gibt es Drogenkartelle. Und wie kann man da eine WM hinlegen? Also das ist typisch deutsch. Es wird zuerst am Austragungsort, in dem Falle an 3 Ländern, rumgemäkelt. Das kenne ich. Ich war bei den Olympischen Spielen in Peking. Da haben die Öffentlich-Rechtlichen auch dagegen gepowert, monatelang. Ich dachte zwischendurch, nee, ich kann da nicht hin. Ich ersticke im Smog in Peking und mich wird der Geheimdienst dort in einen tiefen Keller werfen. Ich war noch nie so schnell bei Olympischen Spielen akkreditiert wie in Peking. Die haben das Geschäft einfach verstanden. Ich kann mich erinnern an, in meiner Erinnerung, und ich glaube, die Schweizer Wintersportfreunde werden sich da anschließen. Waren die Olympischen Spiele 94 in Lillehammer die schönsten? Da hieß es vorher, wie kann man einen Olympiaort mit 18.000 Bewohnern aussuchen? Typisch deutsch, man mäkelt herum und ich bin froh, dass es jetzt losgeht.
Mhm. Worauf freuen Sie sich in den kommenden Tagen und Wochen am meisten?
Ja, auf die Fußballspiele. Ich kann das wirklich so konzentrieren und das widerspricht eigentlich dem, was ich fast 40 Jahre gemacht habe. Ich höre mir das, was vor dem Spiel und nach dem Spiel in immer größer werdenden Runden diskutiert wird, nicht mehr an. Ich schaue mir Anpfiff bis zum Abpfiff, also weil ich das Fußballspiel liebe. Mittlerweile... Das nannte man ja früher mal den Vorlauf. Da war der Moderator und hatte dann einen Experten neben sich. Sie wissen, in Deutschland war es ein hochprämiertes Pärchen, Gerd Delling und Günter Netzer. Und Günter Netzer ist ja den Schweizern nur noch wirklich bekannt. Er wohnt ja seit 135 gefühlten Jahren in Zürich. Und die haben das richtig gut gemacht. Und danach gab es dann noch ein Interview. Ich habe das lange Zeit mit Berti Vogts, das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, und dann später mit Rudi Völler. Das war bei mir dann später einkommenssteuerverpflichtig, weil ich daraus, Sie haben es ja anfangs gesagt, einen Weißbierbotschaftervertrag bei Palana bekommen habe. Und das war's dann. Ich durfte später dann mein Waldis Club ab 2006 eine Stammtischrunde über Fußball machen, die dann auch durchwachsen besetzt war und die hatte extrem großen Erfolg. Jetzt aber habe ich das Gefühl, also ich gehe jetzt mal von deutschen übertragenden Anstalten aus, aber in der Schweiz ist es ja nicht sehr viel anders. Mhm. Da ist dann ein Moderator, in Deutschland ist dann bei DAZN Matthias Sammer, Per Mertesacker, Christoph Kramer. Die beiden Letztgenannten sind Fußballweltmeister 2014 und Matthias Sammer war mal Europas Fußballer des Jahres. Und dann steht dann noch eine Frau daneben, Tabea Kemme. Und ich frage mich, was kann die mir noch erklären, was mir zwei Weltmeister, ein Europameister und Fußballer des Jahres in Europa noch nicht erklären haben können. Und so machen das alle Sender. Da sitzen ja plötzlich 3, 4 Menschen außenrum und jeder hat was zu sagen. Und das hat was mit dem Geschäft überhaupt zu tun. Alle wollen partizipieren. Das Ding wird aufgeblasen. Es geht nicht mehr nur um Fußball, es geht um Kommerz. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Und erheblich dazu beigetragen hat ein Schweizer. Gianni Infantino. Mhm. Da war Sepp Blatter dagegen noch Kindergeburtstag.
Mhm. Mhm. Warum war das, was Sie damals gemacht haben, ein Erfolg, wie Sie das jetzt ausgeführt haben? Warum funktioniert es heute nicht mehr? Was wäre vielleicht Ihr Ratschlag an die aktuellen Protagonisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch im privatrechtlichen Fernsehen, damit diese Gespräche, diese Interviews wieder Format erlangen, damit die wieder laufen?
Weniger wäre mehr, auf den kurzen Nenner gebracht, weil die Leute ermüdet werden. Sie werden ja mit Infos zugeschlagen. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht die einzige Informationsquelle. In den Zeiten, in denen ich richtig aktiv war, da kam das Internet ja erst. Mhm. Aber heutzutage gibt es den Streamingdienst und dann gibt es die aufgeteilten Fußballrechte. Das kommt ja noch dazu, dass du mittlerweile 4 Abos brauchst, dass du einigermaßen Fußball rundum auch schauen kannst. Das kostet alles Geld und das ist inflationär am Ende des Tages. Und eine Konzentration darauf, das würden, glaube ich, alle begrüßen, vor allem ja, die Konsumenten würden es begrüßen, wenn ich ein Abo habe und kann Fußball schauen. Aber das wird es nicht geben, weil dieser Kuchen nicht beliebig vergrößerbar ist und deswegen nehmen immer mehr dran teil. Es wird kleinteiliger, unübersichtlicher und ich glaube, auch die Zahlen, die dann, und das ist die andere Parallele dazu, warum Leute vom Fußball abrücken, ich kenne immer mehr, das ist kein Generationsproblem. Manche Leute machen einfach diesen Kommerz nicht mehr mit. Mhm. Wenn du über Zahlen liest, ich gönne jedem Fußballer das Geld, das er verdient und ich gehe auch nicht auf die Fußballer los, die verdienen zu viel, sondern du musst ja eigentlich die anprangern, die es ihnen geben. Mhm. die das Geld geben. Ich würde auch nicht sagen, wenn mir einer einen Vertrag anbietet, oh, das ist ein bisschen viel, können wir dann ein bisschen weniger machen, damit ich ein gutes Gewissen habe. Nein, natürlich nicht. Aber das Geschäft, glaube ich, so wie vieles in der Politik, in der Kunst, das Rad drehst du nicht mehr zurück.
Ja. Gibt es einen Sportjournalisten, einen Fußballkommentatoren, den Sie noch gut finden, dem Sie gerne zuhören?
Das ist in Deutschland Wolf Fuß, weil der das noch mit der nötigen Lockerheit auch macht. Sie reden alle zu viel. Das Problem ist, dass Sie jetzt noch neben sich einen Sitzen haben, einen Experten, der ja auch sein Geld verdienen will und einen Arbeitsnachweis erbringen will. Jetzt redet der auch noch. Sie quatschen dich zu. Also in Spanien oder vor allem in Südamerika, da hörst du ja nur reden. Das ist aber nicht das, was ich will. Ich sitze und ich glaube, viele Fußballfreunde sitzen vor dem Fernseher, wollen sich das Spiel anschauen. Ja, wollen ein paar Erklärungen dazu haben, aber keine Bildbeschreibungen. Wenn die Flanke jetzt von links kommt, ja mei, das sehe ich ja selber. Das muss man nicht erklären. Und dass der Mann jetzt einen Pass vom Mittelfeld auf den linken Flügel geschlagen hat, sehe ich, wenn ich Augen habe, auch. Also die Überfrachtung mit Informationen, aber auch nur mit Worthülsen. Da ist Wolf Fuß der da diese Balance hat und mich auch unterhält, der auch so nebenbei mal ein paar Nähkästchen-Geschichten dann rauslässt, weil Fußball ist am Ende, ja, Sport, aber auch Unterhaltung.
Auf welche Mannschaft freuen Sie sich bei der kommenden Weltmeisterschaft am meisten? Wer ist Ihr Favorit? Wer gewinnt die FIFA-WM 2026?
So, wenn ich das alles, also das wäre mein Lieblings ist dabei. Aber wer gewinnt, wenn ich das wüsste, würde ich alles das, was ich an Euro und Franken habe, zu irgendeinem Interwetten oder Bwin oder bei wem setzen und würde danach eine zweijährige Kreuzfahrt antreten. Nein, Quatsch. Natürlich gibt's ein paar Favoriten. Das ist oft so gewesen, dass der Ausrichter mit dabei war. Da denke ich jetzt nicht in erster Linie an USA oder Kanada, aber ich traue den Mexikanern was zu, weil sie zu Hause spielen, haben ihre Gruppenspiele auch zuerst mal zu Hause. Weil das immer so war. Ich kann mich erinnern, 2002, wer hatte mit Südkorea gerechnet? Und die waren dann im Spiel um Platz 3 und 4. Also die Gastgeber werden, glaube ich, schon eine Rolle spielen. Der Kontinent spielt eine Rolle. Das hat jetzt Julian Nagelsmann, der deutsche Bundestrainer, auch noch mal angemerkt, dass die klimatischen Verhältnisse natürlich den südamerikanischen Mannschaften etwas entgegenkommen. Mhm. Also die Argentinier, die gehören immer zu den üblichen Verdächtigen, aber auch natürlich die Brasilianer. Und aus Europa sehe ich die Spanier und die Franzosen vorne. Die Deutschen wirklich nicht. Die Schweizer haben eine Gruppe, da würde ich sagen, naja, Bosnien-Herzegowina hat Italien quasi rausgeschossen oder nicht nach zu WM fahren lassen. Aber sonst müssten das die Schweizer auf jeden Fall ganz locker zuerst mal ins 16. Finale und dann vielleicht auch ins Achtelfinale schaffen. Sie merken schon, man kommt ja fast durcheinander, weil zu meinen Zeiten gab es eben nicht 48 Mannschaften und 104 Spiele. Ich hatte jetzt so zwei Anfragen, ob ich die WM-Spiele tippe. Ich sag hallo, 104 Spiele mit Kap Verde, Haiti und Usbekistan. Kann ich mich nur blamieren, also lass ich's. So, Ihnen habe ich jetzt so meine Favoriten genannt. Die Schweiz wird in der Gruppe überhaupt kein Problem haben. Das werden die Deutschen nicht so locker haben, denn bei uns ist Elfenbeinküste mit in der Gruppe und vor allem Ecuador. Ich glaube, die werden unterschätzt. Erstens Kontinent, Südamerika, haben eine super Quali gespielt, vor allem defensiv sehr stark. Also die müssen wir erst aus dem Weg räumen. Curaçao kannte ich bisher nur als Likör, Curaçao Bleu, aber nicht als Fußballmannschaft, werden von einem Holländer trainiert, von Dirk Advocaat. Aber ich glaube, die werden die Gruppenspiele lang, werden die Curaçao in ein Freudenfest verwandeln. Und dann sind sie stolz drauf, dass sie bei einer WM waren.
Auf welchen Spieler freuen Sie sich am meisten? Wird diese WM von den altbekannten Altmeistern fast schon geprägt, Messi, Ronaldo, oder sehen Sie da jemand Neues aufstreben?
Naja, es gibt schon ein paar Junge jetzt im letzten Testspiel, weil ich den schon bei Bayern richtig super geil finde, den Olise. Mhm. Der hat jetzt für die Franzosen 3 Tore gemacht. Der ist hochbegehrt und der spielt jetzt natürlich im Schaufenster. Ist wohl ein bisschen ein kauziger Typ. Ich habe ja nicht mehr die Nähe, aber habe das so gehört. Die Mannschaft mag ihn, aber er macht so manche Dinge, die keiner versteht. Bei der Ehrung Deutsche Meisterschaft auf dem Marienplatz, auf dem Balkon, hat er ins Handy geschaut und hat da irgendwas, das war ihm jetzt nicht so wichtig. Aber der ist, das ist ein richtig toller Fußballer. Und ja, und dann ganz ehrlich, wenn ich dann quasi ans Seniorenheim denke, an Messi und an Ronaldo, die ja mit dabei sind, dann finde ich das schon richtig gut. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, so viele Junge sind nicht dran. Ich denke an Yamal von Barcelona. Das ist auch ein guter Kicker, aber da lese ich, da bin ich auch nur Konsument, öfter schon nicht mehr im Sportbereich, sondern im grüne Blätterbereich oder im goldenen Blatt oder im Boulevardblatt, dass er so als 18-Jähriger nebenbei schon das Leben entdeckt hat. Mhm. Das sind keine guten Anzeigen. Und dann freue ich mich, weil das war für mich die größte Überraschung, auf Harry Kane, der als Kapitän die Engländer auf Feld führen wird, von denen ich nicht so viel erwarte, weil da stimmt's offenbar in der Truppe nicht so sehr. Und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil Thomas Tuchel hat eine sehr, sehr eigene Art, als Trainer eine Mannschaft zu führen. Das müssen nicht alle mögen. Aber auf Kane, vor dem ich niederknie, weil ich vorher gesagt habe, mein Gott, 100 Millionen Euro legen die für einen über 30-Jährigen auf den Tisch. Die Bayern sind die bekloppt. Und da sehen Sie, ich habe auch gedacht, ich verstehe was vom Fußball und was vom Geschäft und lag völlig daneben, total daneben. Das ist der beste Einkauf, da stimme ich mal Uli Hoeneß zu, den Bayern jemals machte. Also die Alten sind's aus meiner Sicht. Und von den Jungen müssen sich erst welche zeigen. Wenn ich mir die Schweizer Nati anschaue, das sind ja auch die tragenden Säulen, wenn ich das so respektlos sagen darf, die Alten. Also ich kann mir die Schweizer Nati ohne Chaka noch gar nicht vorstellen, zum Beispiel. Ich kann mich ja noch erinnern, der war doch in der WM U17-Mannschaft, Ricardo Rodriguez. Und jetzt habe ich die Aufstellung angeschaut, der ist immer noch dabei. So. Mhm. Das ist kein gutes Zeichen für die Jungen, die danach streben, wenn die Alten noch die wichtigen Positionen besetzen.
Mhm. Haben Sie diese erneute Doppeladler-Affäre mitgekriegt? Der habe ja, also meine, der hat den Doppeladler anno 2018 zusammen mit Shaqiri bei diesem unglaublich,
Serbien
hochpolitisierten Spiel, ja genau, gegen Serbien hat er gezeigt und jetzt schon wieder bei diesem Baseballspiel Einblender zusammen mit Ricardo Rodriguez stand er da, zeigt er wieder den Doppeladler. Ja. Muss das sein? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, also wenn er es bis jetzt nicht kapiert hat, dann wird er es nicht mehr kapieren. Ich habe auf der einen Seite, bin ich einer, der sagt, Mensch, wenn Leute noch Nationalstolz haben, aber dann müsste ja eher den Rüttli-Schwur zeigen. Er ist ja ein Schweizer. So. Mhm. Du kriegst das, glaube ich, einfach aus dem anderen Blut, wenn ich es mal so vorsichtig formulieren darf, nicht raus. Dass das jedes Mal für Unruhe sorgt, müsste dann zu denken geben. Ich glaube, das liegt auch natürlich an der Einflussnahme der Personen, die dafür zuständig sind. Das ist in erster Linie mal der Trainer und dann gibt's ja den Nati-Delegierten oder dann gibt's ja immer noch einen Präsidenten, die da vielleicht Einfluss nehmen. Es ist dann schlecht, wenn es der Mannschaft schadet, wenn es dafür Strafen gibt oder wenn der Spielfluss dadurch verloren geht, weil die Unterbrechung wichtiger ist und emotionaler ist als das, worum es geht, nämlich Fußballspiel.
Mhm. Mhm. Wie viel Deutschland steckt eigentlich in der deutschen Nationalelf?
Das ist eine ganz böse Frage. Eine hinterhältige Frage. Ja. Sie haben alle den deutschen Pass. Mhm. Da sind Sie jetzt nicht zufrieden, gell? Aber Sie kriegen ja nicht mehr. Naja, also wenn man überlegt, dass Musiala zum Beispiel in England ausgebildet worden ist, dass heutzutage Spieler sich aussuchen können, weil Oma oder Opa oder Papa eine andere Nationalität auch noch haben und sich dann aussuchen können, wo sie hingehen. Und da gibt es ja in Deutschland Beispiele, die gibt es ja in der Schweiz auch, aber in Deutschland schon überragend, dass dann ein U20, U19-Spieler sich einfach mal bitten lässt und dann sagt, ja, aber die Türken würden mir. Und das, was würden mir, wird dann alles in Euro oder in Dollar ausgedrückt oder in Franken ausgedrückt. Dann hat es ja mit dem Bekennen zu der Nation, für die sie dann das Trikot tragen, in Deutschland den Adler auf der Brust, in der Schweiz das Kreuz auf der Brust, nicht mehr viel zu tun. Deswegen bin ich vorsichtig in meinen Aussagen. Da kommt man ja heutzutage schnell in eine Ecke und es ist nicht die Linke.
Und warum sind Sie kritisch, wenn Sie an die, ja, ans spielerische Potenzial dieser Mannschaft denken? Warum trauen Sie dieser Mannschaft nicht den ganz grossen Effort zu? Ich meine, Deutschland hat Spieler wie einen Florian Wirtz, Musiala haben Sie genannt, Kimmich, unglaublich starke Saison, Manuel Neuer im Tor, der Routinier, Rüdiger, Real Madrid. Wo knurrt es da sozusagen? Warum trauen Sie den ganz großen Effort?
Arbeite ab. Ja. Rüdiger ist, glaube ich, 33 und hatte Glück, dass er noch einigermaßen wieder fit wird nach seiner Verletzung und seinen Sperren, die er hatte, wegen unmöglichem Verhalten, dass er bei Real Madrid noch ein Gnadenjahr bekommen hat. Manuel Neuer ist immer noch aus meiner Sicht der beste deutsche Torwart, aber er ist natürlich nicht mehr der Manuel Neuer, als er dreimal Welttorwart war. Joshua Kimmich spielt für mich auf der falschen Position, weil wir in Deutschland, muss man sich mal so vorstellen, keinen rechten Verteidiger haben. Also muss ein Mittelfeldspieler die rechte Verteidigerposition spielen. Florian Wirtz ist in Liverpool lange Zeit nicht anerkannt gewesen und gehört immer noch nicht zur 100-prozentigen Stammelf. Und Musiala hat seine Verletzung noch lange nicht hinter sich. Es ist ein Schatten von dem, was Musiala mal gezeigt hat. Der einzige, den ich mittlerweile für Weltklasse halte, weil er wieder zurück ist und weil er mit Arsenal englischer Meister geworden ist, entscheidende Tore geschossen hat, ist Kai Havertz. Aber der Rest Deutschlands ist keine internationale Spitzenklasse. Wir haben keinen überragenden, der in einer Weltelf gesetzt wäre, nur weil er das durch seine bisherigen Leistungen gezeigt hat. Das kann sich einer rauskristallisieren, was ich aber nicht wirklich glaube. Wir haben keinen internationalen Topstar mehr. Und du brauchst in einer Mannschaft, wenn du Weltmeister werden willst, nicht nur den Teamgeist, nicht nur die Fitness, du brauchst halt auch 3, 4 überragende Kicker. Und das sehe ich bei uns nicht.
Was spüren Sie für eine Stimmung in Deutschland? Identifizieren sich die Deutschen mit dieser Nationalelf? Ist eine Euphorie spürbar? Geht ein Ruck durchs Land? Was nehmen Sie wahr?
Nichts von alledem. Das kann vielleicht während der WM noch kommen. Aber heute sehe ich in der Bild-Zeitung, dass Merchandising-Artikel der deutschen Nationalmannschaft, also Trikot, Fähnchen und, 15% Rabatt kannst du das heute bestellen. Und die WM hat noch nicht mal angefangen. Also ich verstehe das oder würde das verstehen, wenn die nach der Gruppenphase rausfliegen und alle sagen, um Gottes Willen, wir müssen das Zeug jetzt verramschen, also machen wir mal 20% Rabatt. Die machen, bevor die WM angeht, heute in der Bildzeitung nachzulesen, 15% auf deutsche Nationalmannschafts-Merchandising-Artikel. Das sagt alles aus. Ich sehe keine Fähnchen an Autos auf der Straße oder irgendwo. Ich glaube, viele Leute, die mich ja auch ansprechen und immer mit dem Satz, ach, wie, was sagen Sie denn früher und jetzt? Ich glaube, dass hauptsächlich die Gelder, diese immense Kohle, eine Rolle spielt und Leute sagen, nee, tut mir leid, kann ich nicht mehr mitspielen. Also wenn in Deutschland war eine Monate, wochenlange, sage ich, Diskussion über Woltemade, der zu den Bayern soll. Da ging es um Summen zwischen 60 und 80 Millionen Euro. Der Mann kam ablösefrei zum VfB Stuttgart, ist dann in England gekauft worden und sitzt dort meistens auf der Bank. Und da fragen sich jetzt nicht nur Leute, die sich mit Fußball ein bisschen näher beschäftigen, sondern ganz normale Leute, also 80 Millionen Bundestrainer, wie kann man für so einen so viel Geld zahlen? Und was bewirkt das? Das bewirkt, dass die Leute das unglaubwürdig finden. Zweiter Grund, aus meiner Sicht, dass Verträge heute Schall und Rauch sind. Verträge werden schneller gebrochen, als sie unterschrieben worden sind, weil ein anderer mit mehr Geld lockt. Selbst Trainer werden jetzt mit Ablösesummen weggelockt, woanders hin. Also sowas wie Vereinstreue oder Bekenntnis oder auf Neudeutsch Commitment vermissen viele Leute, und das alles zusammen im Paket, die horrenden Summen, dann auch natürlich Schlagzeilen aus dem privaten Dolce Vita-Leben von vielen Menschen, wenn dann Nationalspieler auf Instagram zeigen, dass sie zwei Ferrari, ein Bentley und ein Rolls-Royce in der Garage stehen haben und darauf stolz sind. Das sind halt alles Dinge, was den normalen Fußballfan von der Südkurve ein bisschen berührt, und zwar nicht positiv.
Unvergessen sind ja in Deutschland diese Bilder von 2006, Deutschland, Sommermärchen, WM im eigenen Land, wo man zwar nicht gewonnen hat, aber da ging eine unglaubliche Stimmung durchs Land. Was müsste passieren aus Ihrer Sicht, damit ein Sommermärchen 2.0 möglich wäre?
Was gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Erstens war es im eigenen Land. Zweitens war das noch ein anderes Land. Also 2006 gab es keine Messerverbotszonen. 2006 mussten Weihnachtsmärkte, die auch noch so hießen, nicht mit großen Bollern geschützt werden. Da konnte man aufs Oktoberfest gehen und es wurde der Rucksack oder die Tasche nicht durchsucht von Security. Deutschland war 2006 ein anderes Land. Und es hat sich 2015 verändert. Das ist meine Rede. 2014, als Deutschland in Brasilien Weltmeister geworden ist, hat man das letzte Mal in diesem Land frei und offen feiern können, ohne sich umzudrehen, ob da möglicherweise jemand mit dem Messer steht. So einfach ist das. Und 2006 war es nicht verpönt, schwarz-rot-goldene Fähnchen zu tragen. Das galt dann nicht als Nationalismus, Chauvinismus oder was auch immer. Es war die reine Freude. Ich habe damals gesagt, weil ich mit Franz Beckenbauer befreundet war, und danach hat man diesen Mann in einer Art und Weise desavouiert, beleidigt. Ich sag's mal so, wenn 6,7 Millionen Euro, um die es ging, und das waren keine Steuergelder, privates Geld, es wurde nie etwas nachgewiesen. Aber wenn es selbst so war, dass das was Krummes war, dann habe ich immer gesagt, Deutschland hat über Jahrzehnte mit Kultureinrichtungen wie Goethe-Institute in aller Welt mit Abermillionen, Millionen, Millionen Euro versucht, das Image Deutschlands im Ausland, in dieser Welt, günstiger, positiver zu gestalten. Mit null Erfolg. Und mit 6,7 Millionen, wenn es denn so war, schaffte Franz Beckenbauer, weil er die WM, und ohne Franz hätte sie in Deutschland nie gegeben, in 4 Wochen ein Sommermärchen, bei dem die ganze Welt dieses Land plötzlich anders wahrgenommen hat. Als Land, das feiern kann, ohne revanchistisch zu wirken. Und danach hat man diesen Mann wirklich so kaputt gemacht. Das ist übrigens typisch deutsch. Da ähneln wir den Tauben, denn die scheißen auch am liebsten auf ihre Denkmäler.
Was ist seither passiert? Was ist passiert zwischen 2006 und 2026, also in 20 Jahren, dass man vom Zustand Deutschland fahren überall in den Zustand, in den Ist-Status gekommen ist, Deutschlandfahnen fast schon verboten. Die werden ja teilweise abgehängt, der Verfassungsschutz kommt dann.
Nicht nur
ist da passiert?
Der aktuelle Fall ist, und ich habe mich so hochgradig erregt, wirklich erregt, auf X, die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist die zweithöchste Position dieses Landes, hat verboten, in den Räumen des Deutschen Reichstages, also dort, wo der Bundestag tagt, in den Büros der Abgeordneten, der vom Volk gewählten Abgeordneten, deutsche Fahnen aufzuhängen, wenn man sie von außen, also vom Fenster her, sehen kann. Das ist Hausordnung. Ein gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag darf eine deutsche Fahne in seinem Büro nur aufhängen, wenn man sie von außen nicht sieht. Wissen Sie, ich habe keine Antwort auf Ihre Frage. Ich habe eine Antwort. Es ist seit 2015 elementar anders gekommen, als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Und wir 10 Jahre später wissen, nein, wir haben es nicht geschafft. Wir haben eine Einwanderungswelle, überwiegend islamistisch, die dieses Land verändert haben. Das, was ich geschildert habe. Glauben Sie, dass vor 20 Jahren das Wort Gruppenverwaltung, das kannte in Deutschland überhaupt kein Mensch. Mhm. Plötzlich wird das, ich wahrscheinlich übermorgen im Duden stehen, weil das Alltagsgebrauch ist. Messerverbotszonen, Messer gab's für die Brotzeit. Das hat sich alles verändert und nicht zum Guten.
Mhm. Mhm. Man liest ja, also wir nehmen das wahr in der Schweiz. Wir wollen da nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger auf Deutschland zeigen und da irgendwie sagen, was sie zu tun hat. Aber es ist schon speziell, oder? Wir lesen von solchen Fahnen, die da quasi ja nicht aufgehängt werden dürfen, nicht sichtbar aufgehängt werden dürfen. Wir lesen aber auch von irgendwelchen Razzien, weil irgendjemand etwas auf X schreibt. Wir lesen von Meldestellen. Wir lesen ganz viele Sachen, die einen befremden oder zumindest zum Kopfschütteln anregt. Was ist da generell los in Deutschland aktuell? Was ist da Ihre Lagebeurteilung, Ihre Diagnose?
Der Woken-Politik und die Verketzerung des Konservativen, mhm, mit Abermillionen Steuergeldern unterstützt die sogenannte Vorfeldorganisation, politische Vorfeldorganisation, NGOs genannt, Nichtregierungsorganisationen, die nur gepampert werden mit Steuergeld und die den linksgrünen ideologischen Kampf führen gegen die Rechte. Und Sie sehen ja das, die AfD-Verbotsanträge, die Länderverfassungsschutzämter, die sie dann als rechtsextrem einstufen. Und mit jeder Verketzerung hat die AfD 2% mehr in den Umfragen bekommen. Das ist das Ergebnis davon. Es ist eine ganz ungute Situation, die wir gerade hier im Land haben.
Mhm. Was wäre Ihr Gegenmittel, Ihr Rezept, damit Deutschland wieder Deutschland wird, damit Deutschland gesundet?
Dass man des Volkes Stimme auch in Regierungspolitik umsetzt. Hm. Denn wenn die konservativ wählen, also das heißt CDU, CSU, AfD und die FDP, solange sie noch jetzt im Bundestag war, die ich zu den Konservativen zähle, wenn die Pi mal Daumen zwischen 55% und 60% der Wählerstimmen ausmachen, wenn sich das aber nicht in der Regierung widerspiegelt, mhm, weil die AfD ausgeschlossen wird, 30% der deutschen Wähler dürfen am demokratischen Willensbildungsprozess nicht teilnehmen. Das ist Fakt. Mhm. Mhm. Also ich wähle Mitte rechts und bekomme links. Mhm. Da stimmt ja was nicht. Die Grundrechnungsarten sprechen schon dagegen. Also das heißt, der einzige Weg, den ich sehe, deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass die CDU mit AfD koalieren muss. Aber sie muss doch zumindest mal in Gesprächen abchecken, was könnten wir zusammen für dieses Land Gutes bewirken. Also mit auf einen Satz zurück, die Brandmauer muss weg. Mhm. Man muss mit demokratisch gewählten Parteien kommunizieren können. Das findet nicht statt und das betont Friedrich Merz jeden lieben langen Tag, wer es hören will oder nicht hören will. Und daran scheitert der Prozess zu einer Politik der Mitte, der Industrie, der Arbeitgeber, der wirtschaftsfreundlichen Politik. Denn darum geht's. It's economy stupid. Mhm. Darum geht's in Deutschland. Alles Alles andere funktioniert nicht. Keine Gesundheitsreform, keine Rentenreform, keine Pflegereform, wenn die Einkommen nicht stimmen, wenn wir Rezession haben, wenn wir Inflation haben, dann funktioniert alles andere nicht, weil es auf Wachstum beruht. Merz hat vor 1,5 Jahren gesagt, wir brauchen 2% Wachstum Minimum, und das ist ja schon unter den allen Erwartungen, damit wir einigermaßen finanzieren können, was wir vorhaben. Mhm. Und jetzt haben wir Nullwachstum, und das jetzt im Prinzip im dritten Jahr. Also kannst du alles andere vergessen, nur weil die Sozis alles blockieren, was der wirtschaftsfreundliche Teil der CDU, der übrigens, naja, schon noch in der Mehrheit ist, aber auch in der CDU gibt es starke Linksströme. Also wenn die Wirtschaft nicht in Gang kommt, ist alles andere eine Luftnummer.
Ist die AfD für Sie eine konservative Partei?
Ja, natürlich. Das Programm ist konservativ, ich muss dazu sagen. Ich bin mit diesem Programm in einigen Punkten komplett dagegen. Mhm. Ich kann mit ein paar Figuren in dieser Partei überhaupt nichts anfangen. Da muss die Partei an sich selbst arbeiten. Sie muss das ja merken. Welche Hindernisse gibt es als Programm und als Person? Das muss man innerlich lösen. Aber ich kenne auch bei den Linken oder sehe bei den Linken welche, mit denen ich nichts anfangen kann. Im Prinzip mit dem ganzen Programm nicht, aber mit vielen Personen auch nicht. Wenn Heidi Reichenegg im Bundestag vorne am Pult steht und sagt, auf die Barrikaden, dann ist das für mich übersetzt in der deutschen Sprache auf zum Straßenkampf. Soll ich damit was anfangen? Nein. Was die Grünen machen, ist eine Deindustrialisierung, und zwar als Programm. Also kann ich damit auch nichts anfangen. Ich habe mein Leben lang CSU gewählt. Als CSU, da war die CDU damals schon manchmal der politische Gegner, weil sie uns zu links waren. Also ich habe immer schwarz gewählt. Das war das letzte Mal. Ich habe das jetzt auch erklärt, weil ich bei NIOS natürlich auch zugegebenermaßen auch richtig Gas gebe. Und mich CSUler fragen, wieso haust denn nur so drauf? Da sage ich, das ist wie enttäuschte Liebe. Ich habe sogar Wahlkampf gemacht für Friedrich Merz bei Carsten Linnemann, mit Wolfgang Bosbach zusammen. Und dann, weil ich gedacht habe, wer kann denn uns glaubwürdig von der Merkel-Politik wegführen? Das kann doch nur Merz sein, weil er nicht dabei war. Also glaubwürdig kann der sagen, das war fehlgeleitet, da gab es Fehlentwicklungen, das werde ich ändern. Dann habe ich gesagt, ja genau, das ist der. Mhm. Und es habe ich noch nie eine größere Enttäuschung erlebt als mit Friedrich Merz. Und ich habe gesagt, ich haue jetzt deswegen so drauf, sage ich, habt ihr den Film gesehen, Der Rosenkrieg? Sage ich, ich bin ein enttäuschter Liebhaber. Und enttäuschte Liebhaber sind dann mal derb und auch vielleicht mal unfair. Und das ist bei mir der Fall. Mhm.
Sie sind ja schweizerisch-deutscher Doppelbürger. Mit was für Gedanken verfolgen Sie diese Brandmauer-Thematik, die Ausgrenzung, die Stigmatisierung der AfD außerhalb des demokratischen Spektrums? Eine Partei, wirft man quasi Demokratiefeindlichkeit vor, die als einzige Partei direkte Demokratie im Parteiprogramm fordert. Mit was für Gedanken verfolgen Sie diese ganze Debatte, Brandmauer-Debatte, als Doppelbürger, als Schweizdeutscher?
Gut, dass Sie mir die Gelegenheit geben, diese Doppelstaatsbürgerschaft, weil ich natürlich Stimmen gehört habe. Wieso geht der zurück nach Deutschland? Das waren private, familiäre Gründe, dass wir nach Berlin sind. Und ich habe jetzt schon gesagt zu meiner Frau, wenn das hier in Deutschland so weitergeht, die familiären Gründe haben sich erledigt im Sinne von, es ist gut ausgegangen, sage ich, dann werden wir wahrscheinlich in unsere zweite Heimat zurückkehren. Wie ich das verfolge zu der Frage? Unsinnig. Unsinnig, verbohrt, verbissen, undemokratisch, weil im Kommunalbereich, im Bezirksbereich, ich wohne seit 6 Jahren jetzt in Leipzig hier, und wenn Sie sich die Karte anschauen, da ist die Demarkationslinie, wo früher die Grenze zur DDR war, ist jetzt, weil die AfD in den politischen Farben blau eingefärbt ist hier, die ist jetzt blau. Die alte DDR ist blau gefärbt, weil sie in AfD-Hand ist. Ich kann doch nicht ein halbes Land ausschließen vom demokratischen Prozess. Wenn heute im Osten, ja, am 6. September sind Wahlen im Bundesland Sachsen-Anhalt, gehe ich davon aus, wird es eine absolute Mehrheit der AfD geben. In Thüringen, wo es eine Konstruktion gibt, die im Prinzip den Unvereinbarkeitsbeschluss der Union, den es seit 2018 auf einem Parteitag gibt. Das heißt, wir werden nicht mit links und mit rechts, also die sogenannte Brandmauer war das, zusammen koalieren. In Thüringen hat der CDU-Ministerpräsident gegen eine deutliche Mehrheit der AfD ein Bündnis geschlossen mit Bündnis Sahra Wagenknecht. Mhm. Sahra Wagenknecht war die stalinistische Linie der Linken, wegen der ausdrücklich damals die Brandmauer nach links aufgebaut worden ist. Mit der koaliert Mario Vogt, der CDU-Mann. Dann hat er noch die SPD dabei, die dort bei 6% rumkrapst. Und jetzt kommt's. Er braucht aber eine Stimme der Linken, also der Fortsetzungspartei der SED, der DDR-Partei, braucht eine Stimme der Linken, um Gesetzesvorlagen durchzukriegen. Auf Landesebene ist also diese Brandmauer nach links in Thüringen schon lange gefallen. Nach rechts wird sie künstlich aufgebaut, um die AfD dort von der Regierung zu verhindern. Und dann werden ja noch Hürden aufgebaut, die einfach mit Parlamentarismus und mit Demokratie nichts mehr zu tun haben. Es wird der Vizepräsident des Tagungspräsidiums im Bundestag ja auch seit Jahren verwehrt. Es gibt Hürden, die aufgebaut werden, wirklich wie im Kindergarten, ja. Mhm. Um die AfD dort außer die parlamentarische Ordnung zu kriegen. Das alles ist natürlich bei den Leuten so angekommen, dass auch eine jetzt erst recht oder Proteststimmung entsteht. Die AfD galt lange als ein Sammelbecken von Protestwählern. Das ist vorbei. Alle Umfragen, die jetzt stattfinden, sagen eindeutig, dass die AfD den sichersten Stammwählerstamm hat. Also höher als die CDU oder natürlich die SPD. Das sind keine Protestwähler mehr, das sind jetzt überzeugte Wähler und die sind es geworden, vor allem im Osten, weil die Leute mir in Leipzig hier sagen, das kannten wir alles schon. Mhm. Die sind sensibilisiert dafür. Die sagen, Meldestellen hatten wir schon, Meinungsfreiheit einschränken hatten wir schon, Stasi nannte man das damals, jetzt nennen wir Verfassungsschutz. Mhm.
Das ist interessant. Roger Köppel hat diese Woche, also letzte Woche, auf jeden Fall unlängst ein Interview geführt mit Björn Höcke. Das ist eine der sozusagen Unpersonen in der AfD. Eine Person sicher, wo sich die Geister definitiv scheiden. Und Björn Höcke hat gesagt, die Westdeutschen seien eine Art verkappte Amerikaner, deutsch sprechende Amerikaner. Und er hat die Frage in den Raum geworfen, er hat die Frage beantwortet, was ist eigentlich noch deutsch? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Was ist heute noch deutsch? Im Osten sind die Wähler vorwiegend blau, da hat man irgendwie andere Gefühle als im Westen, man missversteht sich, Sie haben die Migrationsbewegung erwähnt. In dieser ganzen Identitätskrise, wo Deutschland drinsteckt, wie würden Sie diese Frage, was ist heute noch deutsch, was ist typisch deutsch, wie würden Sie das beantworten?
Typisch deutsch ist jammern und den Nachbarn verklagen. Sie wissen, dass das überzogen ist. Ich habe mir das Interview angehört, es gab ja vorher ein 4,5-Stunden-Interview im deutschen Social Media von einem Blogger mit Björn Höcke, das dann fast 6 Millionen Aufrufe hatte. Mhm. Da sind natürlich alle aufgeschreckt, weil plötzlich nicht dieser Diabolo Höcke erschien. Er wurde auch nicht kritisch gefragt, das war auch nicht Sinn dieses Gesprächs. In Deutschland ist man mittlerweile Gespräch, meint man, da müssen die Fetzen fliegen. Nein, müssen nicht. Man kann dem anderen auch mal zuhören, ohne ihn zu unterbrechen. Und Höcke hatte da gepunktet. Und ich habe mir das auch von Roger angehört. Da waren jetzt wieder ein paar Sätze drin von Höcke, wo ich mir denke, Sie wissen doch, dass Sie damit provozieren. Haben Sie die Lust an der Provokation? wollen Sie das oder sollten Sie nicht, weil er ja klug ist und intelligent ist, sollten Sie nicht jetzt im Sinne der Partei und des möglichen Annäherns an konservative Kräfte vielleicht ein bisschen mit dem Fuß vom Gas runtergehen? Das muss einer selber wissen, welche Strategie man verfolgt, weil mit den Amerikanern, das fand ich jetzt eher nicht gelungen, muss ich ganz offen sagen. Viele andere Dinge spricht er völlig richtig an. Was ist typisch deutsch? Das wissen wir, glaube ich, selber nicht mehr. Fragen Sie mal im Sport. Mich fragen Leute, sag mal, was ist denn bei euch los? Diese sogenannten typischen Merkmale, zuverlässig. Dann schauen Sie nur mal zur Deutschen Bahn. Ich habe ja lange in der Schweiz gewohnt. Also ich bin von Chur nach Zürich ja meistens mit der Bahn gefahren. Und da konntest du nicht draufsetzen, dass die vielleicht mal eine Minute später losgefahren ist. Die war pünktlich. Ich glaube, 96% oder 97% Pünktlichkeitsrate hat die Schweizer Bundesbahn, oder? Wissen Sie, welche bei uns ist? 60%. Und ich fahre, wenn ich zu Nius fahre, immer mit der Bahn nach Berlin. Da planst du schon eine Stunde Verspätung ein, wenn der Zug kommt. Bei der Europameisterschaft haben Österreicher und englische Fans Spiele nicht erreicht, weil sie mit der Bahn dorthin fahren wollten. Das muss man sich ja alles mal vorstellen. Pünktlichkeit war mal typisch deutsch. Verlässlichkeit war mal typisch deutsch. Es gab so viele Charakterzüge oder Merkmale, mit denen man Deutschland beschreiben konnte. Können Sie heutzutage alles vergessen, weil die Deutschen selber, glaube ich, nicht mehr wissen, viele Deutsche selber nicht mehr wissen, was ist denn nun wirklich typisch deutsch?
Nach welcher Zeit in Deutschland sehnen Sie sich eigentlich? Was war die beste Zeit, die Sie in Deutschland erlebt haben?
Eigentlich die 70er, weil das war dann auch so, ja, so ein bisschen, ja, freie Liebe, hochkommen. Lustigerweise aber kam damals ja Willy Brandt, ich bin von Anfang an Schwarzer gewesen, war in der Jungen Union, und als Willy Brandt damals 72 zum Bundeskanzler gewählt, habe ich eine Welt bricht zusammen. Aber dann konnte man damit umgehen. Die 70er Jahre waren für mich tolle Jahre, und am Anfang der 90er Jahre diese Euphorie, dass wir jetzt ein geeintes Deutschland sind, das war auch toll. Das verflog dann ziemlich schnell, weil ich damals auf die Jammer-Ossis geschimpft habe und gesagt habe, ja, was meinen die jetzt, die kommen und die Bananen sind frei am Viktualienmarkt. Also das hat sich dann verändert. Wenn Sie mich fragen, ja, die 70er Jahre waren die besten.
Sie haben ja noch diese legendären Rededuelle erlebt, Franz Josef Strauß gegen Wehner, wo so richtig die Fetzen geflogen sind. Wie würden Sie das Debattenklima damals, heute miteinander vergleichen? War der Ton damals um ein Vielfaches ruppiger? Ich meine, Sie haben jetzt dieses Höcke-Interview oder diese Höcke-Interviews erwähnt, dass der Ton ja ganz sanft ist. Und schon das bringt die Leute auf die Palme. Also wenn er richtig Gas gibt, dann ist es auch nicht recht. Aber wenn er dann sanft spricht, ist es auch wieder nicht recht.
Hat er völlig richtig. Da hat er völlig recht, weil ich mir wirklich aus Lust anschaue, die Rededuelle, vor allem zwischen Wehner und zwischen Strauß. Die waren aber auch intellektuell ganz hochwertig, muss man auch mal sagen. Da gab es ja nicht nur plumpe Beschimpfungen, die sind richtig aufeinander losgegangen. Da war intellektuelle Spritzigkeit mit dabei. Die haben sich auch dran gemessen und ich glaube, danach haben sie sich fast abgeklatscht. Gut, der Strauß mit dem Wehner nicht, aber es gibt ein paar andere, die sich öffentlich gefetzt haben und danach waren sie zufrieden mit dem, was sie geleistet haben. Wenn ich mir jetzt die Ordnungsrufe von Frau Klöckner im Bundestag, und das kann man ja, das Protokoll kann man sich ja hergoogeln, und dann sehe ich, dass mit überwältigender Mehrheit die AfD die meisten Ordnungsrufe bekommt. Und dann lese ich, weswegen. Und da sage ich, sag mal, warst du nie im Sandkasten? Hast du nie mit Sand geworfen? Oder Das ist lächerlich. Mhm. Dort wird eine Kindergartenordnung durchgeführt. Man muss sich auch demokratisch mal fetzen können. Ja, im beleidigenden Bereich, das ist die eine Seite. Aber Politiker sind offenbar sehr schnell beleidigt. Der Paragraf 188 ist ja gerade im Gerede, dass Politiker eine herausgehobene, nannte mal den Majestätsparagrafen, herausgehobene Position rechtlich haben, dass sie schneller reagieren können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie beleidigt werden. Das ist ein Witz, alle sind gleich im Grundgesetz. Ja. Mhm. Die Deutschen sind, das ist, glaube ich, das Einzige, wo Friedrich Merz recht hat. Es besteht viel Larmoyanz, es besteht viel Bereitschaft zum Jammern und es ist alles dünnhäutig. Das hat aber unter anderem alles auch mit dieser ganzen Woken-Gesellschaft zu tun, die sich sofort und schnell beleidigt fühlt. Wenn einer einen Negerkuss bestellt, fällt neben dir ja gleich irgend so eine blau gefärbte Haartussi um, weil sie sich in der Depression befindet.
Ist das auch in Bayern so? Meine, wenn man durch Bayern geht, durch Franken beispielsweise, Sie sind ja aus Nürnberg, dann beschleicht einen ein bisschen das Gefühl, dort ist die Welt noch in Ordnung, da sind die Menschen noch einigermaßen normal. Ist es auch schon in Bayern so weit, dass es so ist, wie Sie eben gerade geschildert haben?
Wenn Sie mir das so schildern, habe ich jetzt einen Grund, möglicherweise dort wieder vorbeizuschauen. Ich sag's ganz offen, ich war schon länger nicht mehr da. Ich wohne in Leipzig, vorher habe ich in Berlin gewohnt, wegen der familiären Gründe. Wenn das in Bayern so ist, dann hat Söder ja wenigstens das erreicht. Aber Sie geben mir einen guten Rat. Übrigens auch, also in Leipzig, die normalen Leute, die ticken auch normal. Also die fühlen sich nicht wegen jedem Scheiß gleich beleidigt oder stürzen in Depressionen. Das ist diese Großstadt, verwahrloste Großstadt, Jubi-Grün-Szene, die vegan ist und jedem mitteilt, dass sie das auch tun sollten, weil sie sonst sind sie am Sterben des Landes und der Bevölkerung mit dran schuld. Es ist ein Witz, was da passiert. Ich hoffe, dass das ein Generationsproblem ist und ich hoffe, dass sich politische Verhältnisse verändern, damit sich das auch verändert.
Wäre Markus Söder ein besserer Kanzler als Friedrich Merz?
Also im Prinzip ist gerade jeder ein besserer Kanzler als Friedrich Merz. Ich kenne Markus Söder sehr lange. Wenn ich das am Schluss mit einer Anekdote auch noch belegen darf. Ich bin 1992 Sportchef des Bayerischen Fernsehens geworden und Markus Söder trat beim Bayerischen Rundfunk, beim Fernsehen ein, als Hospitant oder Volontär in eine politische Redaktion. Nach 2 Jahren war er dann Redakteur und wurde dann aber als einer der jüngsten Landtagsabgeordneten in den Landtag gewählt. Und wir haben uns dann damals getroffen und sagte, ich muss dir jetzt was erzählen. Du bist mal in der Kantine, wir saßen da mit den politischen Kollegen an uns vorbei und dann habe ich gesagt, ich wäre eigentlich lieber Sportreporter geworden. Was stimmt, er ist nicht einer der Politiker, die jetzt plötzlich Fußball entdeckt haben, weil sie Wählerstimmen geben könnte, sondern er ist richtiger Clubfan, 1. FC Nürnberg. Und sagte, und dann haben die aber gesagt, oh, das ist aber ein harter Hund und haben über dich da erzählt, was du da hinten. Stimmte, ich habe am Anfang in der Redaktion, sage ich mal, feucht durchgewischt, um ein bisschen mehr Zug reinzubringen. Und dann habe ich gesagt, du kann ich das mal öffentlich verwenden, dass du Angst vor mir gehabt hast. Ja, sagt er, ist Freigabe. Hat er übrigens letzten Sommer bei Ina Müller in der ARD erzählt. Da hat er gesagt, da war damals der Tyrann, weil die hat einen Sportchef. Also Sie sehen, ich kenne ihn lange. Er ist ein Homo-Politico durch und durch. Er erkennt Strömungen als erster von allem. Mein Problem aber ist, dass er sich dann auch gleich nach Strömungen richtet. Also als er das Gefühl hatte, mit den Grünen könnte es mal was werden, gab es dieses berühmte Foto, wo er einen Baum umarmt hat. Da habe ich einen alten CSU-Spezel angerufen und habe gesagt, was macht er denn jetzt? Ja, sagt er, das verstehst du falsch, der will den Baum rausreißen. Verstehen Sie, plötzlich... Die AfD ist jetzt der größte Gegner von allen. Markus hat ein politisches Gespür, das ist das Gute. Er richtet sich aber auch immer gleich fast dann ganz danach, das ist das Schlechte. Wenn es jetzt die Wahl gäbe, Merz oder Söder, dann ist die Wahl entschieden. Dann würde ich mich für Söder entscheiden. Mhm. Aber wenn Sie mich dann weiterfragen, und das ist das Hauptproblem mittlerweile, aber aus meiner Sicht der gesamten deutschen Politik, das Personalangebot ist so dünn. Schauen Sie sich im Bundestag doch mal die ersten zwei Reihen an, denn da sitzt ja der erste Sturm. Die ganz Guten werden ja nicht auf der Hinterbank versteckt, sondern die werden ja vorne vorgezeigt. Und wenn ich mir da anschaue, wer da sitzt und dann die Frage beantworten sollte und wer könnte dann den Merz ersetzen, tut mir leid, fällt mir keiner ein. Und früher ein Reservoir für die Union waren ihre Ministerpräsidenten. Und da droht Hendrik Wüst. Der hat eine grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen. Und mit dieser grünen Koalition hat er dort Meldestellen eingeführt. Also was soll ich von Wüst halten, der Garantie dafür ist, dass er die Merkel-Politik fortsetzt. Also Sie sehen schon, ich bin schwarz, aber ich sehe auch schwarz.
Wer ist für Sie der unterschätzteste, die unterschätzteste Politikerin der Bundesrepublik?
Unterschätzt?
Ja.
Na, unterschätzen tue ich niemanden, weil ich halt eh nicht viel von allen, also unterschätzen.
Ja gut, aber wer ist für Sie der beste aktuell allen, denn, ja, der am wenigsten schlechteste Politiker der Bundesrepublik, wer ist für Sie, wen finden Sie gut?
Also heute, wir zeichnen das hier auf, kann man ja offen drüber reden, heute am Donnerstag und heute Morgen war Regierungserklärung und Aussprache. Und ich tue mir das ja an, weil ich bei NIOS drüber reden muss. Und dann habe ich mir Merz wieder angetan. Wissen Sie, das Verführerische bei Merz ist, dass er ein exzellenter Redner ist. Das Dramatische bei Merz ist, dass er sich nach der Rede an nichts mehr erinnert. Und genau das Gegenteil von dem macht oder gar nichts macht. Danach antwortete Alice Weidel. Und meine Frau saß neben mir und hat nach den 12 Minuten Redezeit, glaube ich, sind das höchstens eine Viertelstunde gesagt, ich kann alles unterstreichen. Sie postet ein bisschen zu viel aus meiner Sicht, aber der Inhalt war perfekt, weil es stimmt, was sie sagt. Das ist ja kein Wunschkonzert, selbst wenn ich mir das wünschen würde, würde es ja nicht weiterhelfen. Wir müssen ja von denen ausgehen, die da sind. Wissen Sie, ich habe 6 oder 7 Jahre Berti Vogts als Bundestrainer damals erleben müssen dürfen mit den Interviews. Und egal, ob ich in der Kneipe war oder im Stadion war, jeder kam, der Berti muss weg. Und da habe ich immer gesagt, und wer dann? Die Antwort ist nämlich, wer dann? Wer ist die Alternative? Das Ergebnis war damals, die Fußballfans werden sich erinnern, Erich Ribbeck. Das war der schlechteste und erfolgloseste Trainer, den der Deutsche Fußballbund jemals hatte. Und als alle gerufen haben, die Merkel muss weg, da habe ich gesagt, wer dann? Das Ergebnis ist Olaf Scholz und jetzt Friedrich Merz. Vom Regen und der Umgehung der Traufe direkt in die Kacke. So einfach ist dann das Leben.
Um dieses Interview, um dieses Gespräch noch optimistisch und positiv zu enden. Was freut Sie diese Tage in Deutschland? Was läuft gut? Was läuft positiv? Worüber freuen Sie sich?
Dass sich die Leute am Ende des Tages dann doch nicht unterkriegen lassen. Wenn das so weitergeht, wir reden ja immer über die Einwanderung, die zu viel ist. Ja, das stimmt. Wir reden aber kaum, weil es politisch nicht gewollt ist, über die fleißigen, gut ausgebildeten Deutschen, die das Land verlassen. Und wohin gehen denn die meisten? Da, wo sie sitzen, in die Schweiz oder woanders hin, wo sie nicht so viel Steuern zahlen, wo sie nicht so viel Bürokratie erleben müssen, wo sie vielleicht ihre Meinung etwas freier sagen dürfen. Das ist das Problem, dass viele weggehen. Und die da sind, geben hoffentlich nicht auf. Das ist meine Hoffnung.
Mhm. Herr Hartmann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Grüezi. Schönen Tag noch.